Kapitel 5. Machen wir weiter. Wir sind letztes Mal ja stehen geblieben, ich glaube im Vers 16, stimmt das? Schauen wir mal. Genau. Jetzt machen wir heute weiter im Vers 17. Wir haben letztes Mal gesehen, ist schon ein bisschen länger her, mit Unterbrechungen. Da haben wir gesehen, wo David endlich zum König über ganz Israel gesalbt wurde. Und dann gibt es so einen kleinen Einschub über seine Familie. Und jetzt geht es in Vers 17 direkt weiter. Als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Also wenn wir Jesus unseren König sein lassen, volle Hingabe machen, er sitzt alleine auf dem Thron über das ganze Gebiet unseres Lebens sozusagen, dann können wir damit rechnen, dass auch der Feind nicht schläft. Dann werden wir erst gefährlich für den Teufel, sonst vorher lasst uns in Ruhe, weil wir eh nicht interessant sind, weil wir eh so Weicheier sind und nicht wirklich eine Gefahr sind für das, was er tun will. Aber hier, sobald das Königtum etabliert ist und gefestigt ist, sehen wir einen Angriff. Und David hörte es und zog in die Bergfeste hinab. Und die Philister kamen und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Da befragte David den Herrn: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Wir haben einen Hundelobpreis heute Abend. Das war das Geheimnis von Davids Stärke, dass David immer den Herrn befragt hat. Und das ist auch das Geheimnis in unserem Leben, wo wir stark sind. Dass wir nicht Dinge aus eigener Kraft tun, nur aus menschlicherweise, dass wir denken, ja, wir haben unser Leben im Griff, wir schaukeln es aus eigener Kraft, sondern dass wir solche Menschen sind, die jeden Tag das Angesicht Gottes suchen und seinen Willen suchen und ihn befragen. Und manchmal ermutigt uns der Herr nur und nährt uns durch sein Wort und wir hören nichts Besonderes, aber oft ist es auch, dass Gott dann ganz konkret in unser Leben reinspricht und uns den Schlachtplan gibt, sozusagen, für den jeweiligen Tag. Und jetzt, wir sehen hier, dass David den Herrn befragt hat und der Herr gibt ihm ganz konkret Antwort. Und er sagt: Zieht hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Er ermutigt sie hier. Da kam David nach Baal Perazim und David schlug sie dort. Und er sagte: Durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir wie ein Wasserdurchbruch. Also die haben die weggespült wie nichts, weil der Herr mit ihnen war. Daher gab er jenem Ort den Namen Baal Perazim, der Herr der Durchbrüche. Und sie ließen dort ihre Götzen zurück. Das heißt, die Philister, die haben gedacht, sie sind stärker, wenn sie ihre Götter, ihre Götzen mitnehmen in die Schlacht. Haben ihnen natürlich nichts gebracht. Und sie ließen sie dort zurück und David und seine Männer nahmen sie mit. Und in der Parallelstelle in der 1. Chronik, Kapitel 14, können wir nachlesen, dass David und seine Männer diese Götzen verbrannt haben. Na, hier haben wir 2. Samuel, parallel dazu 1. Buch Chronik, wurde etwa 400 Jahre später geschrieben, unter der Zeit Esras, aus der Perspektive eines Priesters. Und da wird vieles nochmal wiederholt, aber nicht mit dem Augenmerk auf Könige und Kriege und solche Dinge, sondern vor allem auf Gottesdienst und das Heiligtum und den Tempel. Auf jeden Fall, wenn wir in der Parallelstelle nachsehen, sehen wir, dass sie die Götzen verbrannt haben. Und Leute, wenn du deine Götzen verbrennen kannst, dann hast du die falschen Götter, wenn man die verbrennen kann oder wenn man die stehlen kann oder wenn du einen TÜV dafür brauchst, um sicher zu gehen, dass sie es nächstes Jahr auch noch durchhalten. Dann sind das die falschen Götter oder Götzen, wenn wir für diese Dinge leben. Und die Philister zogen noch einmal herauf und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Und David befragte den Herrn, der aber sprach, du sollst nicht hinaufziehen. Warte, wende dich und fall ihnen in den Rücken, sodass du von der Seite der Bakerbäume an sie herankommst. Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Bakerbäume hörst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Geser kommt. Interessante Geschichte. Philister, selbe Feind, versammelt sich nochmal. Und David hätte leicht machen können, was wir so gerne machen, dass wir sagen, ich kenne das schon. Selbe Sache, selbe Strategie. Ich habe Erfahrung, ich habe Routine. Ich mache so wie letztes Mal. Aber wer weiß, wie dann die Schlacht ausgegangen wäre. Wir sehen einmal auf der einen Seite, dass der Feind immer ein bisschen anders angreift. Und das ist gut so in unserem Leben, sonst könnten wir nicht wachsen, wenn wir immer nur durch dieselben Herausforderungen durchgehen müssen. Ich denke an die beiden Events, wo Jesus die Jünger in den Sturm geschickt hat. In Schwierigkeiten, in Anfechtungen könnten wir vielleicht sagen. In widrige Umstände. Und das erste Mal war Jesus mit ihnen im Boot. Okay, wunderbar. Und sie haben erfahren, wie Jesus den Sturm stillt. Aber dann das zweite Mal war es ein bisschen anders. Jesus schickt sie in den Sturm und er selbst war nicht im Boot. Er war oben auf dem Berg, hat für sie gebetet. Und so ist es auch geistlich in unserem Leben. Wir haben verschiedene Herausforderungen, die Gott an uns heranlässt. Und David hätte sagen können, okay, einfach meine Routine, kein Problem für mich, ich mach's, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Und das ist manchmal eine Gefahr in unserem Leben, wenn wir so in diesen Alltagstrott reinkommen, oder? Wir wissen, wie man den Alltag bewältigt, wir haben Routine da drinnen und dann fangen wir an, uns auf unsere eigene Kraft zu verlassen und denken, ah, ich weiß schon, wie der Hase läuft. Und dann versäumen wir das, was Gott tun will. Und wir fangen an, aus eigener Kraft zu kämpfen und normalerweise, wenn wir uns auf uns selbst verlassen und aus eigener Kraft dahin wursteln, dann stecken wir Niederlagen ein und dann fallen wir auf die Nase. Wir können dann aus eigener Kraft ein heiliges oder ein siegreiches Leben leben. Und so sehr weise, was der David macht, er befragte den Herrn noch einmal. So soll unser Leben aussehen, dass wir jeden Morgen den Herrn befragen. Und dass wir flexibel sind, dass der Herr uns unterbrechen kann, wenn wir durch unseren Tag gehen, durch die Routine unseres Alltags, dass wir ein offenes Ohr für ihn haben. Und oft spricht der Herr dann ganz konkret und sagt, hey, sprich doch diese Person an, die da an der Bushaltestelle neben dir steht. Oder bete für die Person. Oder er legt dir eine Sache aufs Herz oder eine andere Sache. Tu dies, tu das. Und das macht das Leben dann zu einem Abenteuer. Wenn wir nicht einfach so unsere Routine runterspulen, wie wir es gewohnt sind, sondern wenn wir offen sind, dass der Herr uns auch unterbrechen darf und dass der Herr uns seine Anweisungen geben kann. Und das ist wunderschön, wenn wir das erfahren. Wir haben das auch in den Schulen erfahren, wo wir letzten Wochen in den Schulen waren. Jeder Einsatz ist anders. Und du kannst nicht sagen, okay, wir haben letztes Jahr 13 Schuleinsätze gemacht, dieses Jahr spulen wir dasselbe Programm runter. Nee, mal führt der Herr so und wir haben ja Zeugnisse erzählt und zwischen den Liedern mal führt der Herr anders und gab länger Musik und dann mehr so eine Art Predigt, je nachdem wie Gott führt. Wir sehen es im Leben von Paulus. Er ist nach Korinth gegangen, hat so gepredigt, dann war er in Athen, eine andere Situation und er war flexibel auf das, was der Herr tut. Hat die Dinge benutzt, die gerade dort rumgestanden sind, der Altar für einen unbekannten Gott und hat das als Sprungbrett benutzt, um das Evangelium zu predigen. Also wichtig, dass wir flexibel bleiben, wichtig, dass wir am Herrn dranbleiben, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern dass wir ihn suchen. jeden Tag, in jeder Herausforderung, die auf uns zukommt. Und das machte David so, wie der Herr ihm geboten hatte, und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Geser kommt. Also ein Sieg auf ganzer Linie. Es ist immer so, wenn wir auf den Herrn hören. Und ich mag das auch hier wieder, wie spezifische Anweisungen Gott ihnen gibt, wo er sagt, wartet, bis ihr dieses Geräusch in den Baumwipfeln hört. Das war ein Zeichen, dass er am Wirken ist. Und dann schlagt drauf los. Und sie haben den Sieg errungen. Es ist immer so, wenn wir uns auf Gott verlassen und auf sein Wort hören, das tun, was er uns sagt. Kapitel 6. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, der Name des Herrn der Herrscharen, der über dem Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Saul war ein König, der eigentlich keine geistliche Ader hatte, der sich von Gott abgewandt hatte und dem Gottesdienst auch nicht wichtig war. Und wenn es euch noch daran erinnert, ich glaube 1. Samuel 7 war das, diese Geschichte, wo Israel eine Niederlage erlitten hatte und die Philister haben ihnen die Bundeslade geraubt und dann haben sie alle möglichen Probleme gekriegt, weil sie das getan haben und letztendlich haben sie es wieder zurückgeschickt, haben die Bundeslade auf den Wagen drauf gemacht, der von zwei Kühen gezogen wird, zwei Kälbern, oder säugenden Kühen eigentlich, hieß es dort, und wieder zurückgelaufen nach Israel. Und dann kam diese Bundeslade in das Haus des Abinadabs und dort war die etwa 70 Jahre lang. Saul hat sich nicht drum gekümmert. Saul hat das Volk eigentlich geistlich verwahrlosen lassen. Aber David sagt jetzt, nee, ich möchte, dass das Heiligtum Gottes, die Bundeslade, die Gottes Gegenwart repräsentiert hat, ich möchte, dass es mitten unter dem Volk ist. Ich möchte, dass es in der Hauptstadt bei uns ist, im Zentrum. Bundeslade war, ich meine, Gott ist überall, aber die Bundeslade war so dieser Kontaktpunkt, wo das Volk Gott begegnen konnte. Und David hatte ein Herz für Gott. Und er hat gesagt, ich möchte, dass das Volk Gottes Gegenwart erfahrt. Ich möchte, dass seine Gegenwart mitten unter uns ist. Vers 3, und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Oh oh, fällt euch was auf? Wie sollte die Bundeslade transportiert werden? Genau, das sollte getragen werden von den Leviten, von einem bestimmten Stamm eigentlich nur aus den Leviten. Woher, glaubt ihr, hatten die diese Idee, die auf den Wagen zu stellen? Könnte sein, dass sie das von den Philistern kopiert haben. Das letzte Mal, als die Bundeslade nach Israel kam, kam sie auf einem Wagen und jetzt kopieren sie einfach das, was die Heiden gemacht haben. Und sie handeln hier gegen Gottes Gebot. Gott hatte genaue Anweisungen gegeben, im 4. Mose, wie und wer diese Bundeslade transportieren sollte. Die Bundeslade war heilig. Und im Alten Testament haben wir eine sehr strikte Trennung zwischen Heiligen und Unheiligen. Und es heißt auch dort, ich glaube im 3. oder im 4. Mose, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall heißt es, wer die heiligen Geräte, die heiligen Dinge anrührt, der wird sterben. Das ist, was die Bibel sagt. Und das werden wir auch gleich hier sehen. Das Problem hier in Israel war, sie wollten eine gute Sache machen, Bundeslade in die Hauptstadt holen, aber sie haben es auf die falsche Art und Weise gemacht. Haben so die Methode der Heiden benutzt. Und ich glaube, manchmal machen auch wir Christen, christliche Gemeinden, denselben Fehler, wo wir sagen, ja klar, wir wollen Gottes Gegenwart erfahren, wir wollen sein Wirken erfahren in unserer Mitte, wir wollen erfahren, wie er Menschen berührt, wie Menschen zu ihm kommen. Und wir tun nicht das, was in der Apostelgeschichte geschrieben steht, was die Apostel gemacht haben. Sie verharrten in der Lehre der Apostel, gemeinsam die Bibel studiert, wenn wir so sagen wollen, und in den Gebeten. Und im Abendmahl und in der Gemeinschaft diese Dinge, sondern wir gehen raus und fangen an zu kopieren die Methoden der Welt. Aber wie halten die Menschen bei der Stange? Und dann gibt es diese Gemeindewachstumsprogramme, wo dann Leute irgendwelche Experten anstellen, die dann Meinungsumfragen machen und dann die Ungläubigen vor Ort befragen, was sie gerne in der Gemeinde haben würden. Und wir versuchen, die Leute zu unterhalten in den Gottesdiensten, damit wir sie ja nicht vor den Kopf stoßen. Hey Leute, wir werden nie besser sein in der Unterhaltung als Hollywood. Wir werden nie besser werden. Dass wir die Leute aus dem Kino oder wo immer in die Gemeinde holen, das ist nicht Gottes Plan. Aber oft ist so diese Tendenz, wir gucken uns um, was machen die Heiden, und dann versuchen wir das in die Gemeinde, in unsere Gottesdienste zu integrieren. Wisst ihr was? Jesus hat gesagt, wenn der Menschensohn erhoben wird, wenn er gekreuzigt wird, dann wird er alle Menschen zu sich sehen. Und Paulus, ging nach Korinth und hat den Korinthern gesagt, als ich zu euch kam, habe ich mir vorgenommen, nichts zu wissen als nur Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Er hat den gekreuzigten Jesus groß gemacht, das, was Jesus für uns getan hat. Jesus war im Zentrum. Und Jesus hat gesagt, wenn ich erhoben werde, dann werde ich die Menschen zu mir ziehen. Das ist, was wir tun wollen. Wir wollen Jesus im Zentrum behalten und ihn anbeten, Menschen von ihm erzählen, auf ihn hinweisen. Wie wir in der Apostelgeschichte lesen, die Bibel studieren, ihn anbeten, Gemeinschaft, Gebet. Und dann heißt der Herr, fügt dir täglich die hinzu, die gerettet werden sollten. Und das ist eine wunderbare Art und Weise, so Gemeinde zu bauen. Wisst ihr was, das nimmt einen unheimlichen Stress von mir. Ich muss mir keinen Stress machen, ich weiß genau, was ich predigen werde nächste Woche. Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel. Ich muss mir keinen Stress machen, dass ich der Lustigste und der Tollste bin und dass wir die größte Theatervorstellung hier haben und die tollste Band haben. Und ja, wenn es um Unterhaltung geht und das ist, was die Menschen anzieht, dann muss es nächstes Mal mindestens genauso gut sein wie heute. Und es ist sehr stressig. Und ich kenne viele Pastoren, die ausbrennen, weil sie ständig was produzieren müssen und ständig die Leute unterhalten müssen. Und ich finde das wunderbar stressfrei, so Gemeinde zu bauen. Einfach mit Gottes Wort, mit Jesus im Zentrum, Gemeinschaft, Gebeten, Abendmahl feiern, an ihn denken, was er für uns getan hat. Ist so wunderbar. Dann baut er seine Gemeinde. Also lasst uns darauf vertrauen, das, was er uns gegeben hat, die Ressourcen. Wir müssen nicht in die Welt schauen und sagen, welche Wagen haben die, wo wir dann Gottes Gegenwart irgendwie aufbauen können, um sie zu uns zu bringen. Nee, es ist ganz einfach. Also sie hatten eine gute Absicht, aber sie haben die falschen Methoden verwendet. Und seht ihr, was passiert. Sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber, war vielleicht ein Grieche, ne? Usa, vielleicht hat er den Uso erfunden. Und der Achio, der war Pfälzer, ganz klar, Ajo. Achio. Usa und der Achio, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achio vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern und Zittern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Also eine Riesenfeier. Die Leute waren gut drauf, sie haben Musik gemacht, sie haben Lobpreis gemacht, würden wir heute sagen. Sie haben gefeiert. Und Leute, wir können das haben, wir können Riesenfeiern haben, wir können singen, die Leute können gut drauf sein und trotzdem machen wir die falsche Sache. Oder wir machen es mit den falschen Methoden. Emotionen, dass wir gut drauf sind, heißt noch nicht unbedingt, dass wir das Richtige tun. Sondern das Wort Gottes ist unser Maßstab. Ja, manche Christen machen das zu ihrem Maßstab. Aber wenn ich mich gut fühle in diesem Treffen, dann ist es richtig oder dann ist es gut oder dann ist es der Heilige Geist. Na, nicht unbedingt. Das Wort Gottes ist der Maßstab, nicht unsere Emotionen. Und dann, wenn die Emotionen dazukommen zu dem, was Wort Gottes Wort uns sagt, das ist wunderbar. Und das werden wir später noch sehen. Auch das gehört dazu, wir sind nicht gegen Emotionen oder gegen Erfahrung, aber unsere Erfahrung ist am Wort Gottes aufgebaut und nicht auf irgendwelchen Gefühlen oder irgendwelchen neuesten Moden und verrückten Dingen, die hier durch die Gemeindewelt durchschwappen. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, im Vers 6, Tenne ist, wo die Spreu vom Weizen getrennt wurde, ein Hügel normalerweise, wo der Wind geweht hat, da haben sie das Getreide in die Luft geworfen und die Spreu wurde weggeblasen und nur das Korn ist liegen geblieben. Als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Oh oh. Wisst ihr, was Usa heißt? Usa bedeutet so viel wie Stärke oder Kraft. Und Achio bedeutet so viel wie freundlich. Also Kraft, eigene Kraft und Freundlichkeit. So also typische Gemeindewachstumsprogramm. Ne? Seeker-friendly, sucherfreundlicher Ansatz. Aber sie hatten die falsche Methode. Haben die Lade auf dem Wagen, auf dem falschen Wagen, auf dem Wagen der Heiden eigentlich, ihren Methoden. Und dann kommen sie an diese Tenne und vielleicht ist der Boden uneben und die Rinder brechen durch. Und der Usa, er denkt, Mann, ich bin stark. Er streckt seine Hand auf und will die Lade Gottes auffangen oder halten, damit sie nicht umstürzt. Und Vers 7, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Krass, ha? Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott hat gesagt, heiligen Dinge dürft ihr nicht anrühren. Und Usa wieder, wahrscheinlich aus guter Motivation, aber er tut das Falsche. Und er rührt es an. Er versucht, die Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes sozusagen, aus eigener Kraft anzurühren. Und es bringt ihn um. Das ist eine Lektion für uns. Heißt nicht unbedingt, dass der verloren ist. Ich erwarte, den Usa im Himmel zu sehen. Aber Gott setzt ein krasses Zeichen hier. Viele Menschen versuchen, sich ihre eigenen Wege zu Gott auszudenken. Das ist, was Religion macht. Wir können aus uns selbst, aus eigener Kraft, können wir zu Gott kommen, ihn anrühren, seine Gegenwart. Und das Problem ist natürlich, dass wir begrenzte Menschen sind. Und wie kann ein begrenzter Mensch den unendlichen, ewigen Gott erfassen oder begreifen oder an ihn herankommen? Und die Antwort ist natürlich, es ist unmöglich. Und so denken sich die Menschen ihre eigenen menschlichen Wege aus. Und die einen sagen, oh, wir können uns zu ihm hin meditieren, und die nächsten sagen, wir müssen uns 5-mal Richtung Osten verneigen pro Tag. Die nächsten sagen, nee, du musst irgendwelche Traditionen durchmachen, du musst gute Werke tun und dann kannst du Gott erreichen. Und wir sehen hier Menschen, die sich irgendwie nach Gott ausstrecken. Dann wisst ihr, was damit passiert? Es bringt Tod. Religion, menschliche Religiosität bringt Tod. Bringt uns nicht in die Gegenwart Gottes. Ja, Gott ist am Wirken hier, aber er bringt Gericht und nicht Segen, was sie sich gedacht haben. Religion tötet. Menschliche Religiosität. Auch wenn manche Christen sagen, ja, ich glaube zwar an die Bibel und schon irgendwie an Gott, aber ich schnitze mir irgendwie so meinen eigenen Weg zurecht. Das gefällt mir, was hier steht in der Bibel, das nehme ich mir, aber hey, da, wo Gott über den Bereich meines Lebens spricht, wo ich vielleicht mich nicht dran halte, was er sagt, ah, das klammer ich aus, das ist nicht so wichtig. Und Menschen schnitzen sich so ihre eigene Religion. Oder ganz modern sind diese Designer-Religionen, ne? Ein bisschen New Age, ein bisschen was Meditation, ein bisschen Christentum, ein bisschen was Reinkarnation, ein bisschen was von Hinduismus. Und wir schnitzen uns unseren eigenen Weg. Aber Leute, das funktioniert nicht. Hier haben wir den Usa, er versucht aus eigener Kraft, sein eigenes Ding Gott zu erreichen, Gott anzufassen, zu berühren. Und er stirbt. Religion tötet. Christentum ist was ganz was anderes, biblisches Christentum zumindest. Das ist nicht Menschen, die sich nach Gott ausstrecken, ihren eigenen Weg, sondern Gott, der sich zu uns Menschen ausstreckt, in Jesus Christus. Hebräerbrief sagt uns das, dass Gott zu uns gesprochen hat durch die Propheten, aber jetzt in diesen letzten Tagen hat er sich offenbart in seinem Sohn. Und das heißt dort, dass er das Abbild des Vaters ist. Jesus offenbart uns den Vater. Und er offenbart uns den Weg zum Vater. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, ist ziemlich eng. Aber warum? Das Problem ist, dass unsere Sünde, unsere Schuld zwischen uns und Gott steht. Kein Mensch hat perfekt gelebt. Jeder hat schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt, das uns verdammt und uns verurteilt und uns zeigt, dass wir nicht richtig gelebt haben. Und das trennt uns von dem heiligen Gott. Da ist Trennung zwischen Heiligen und Unheiligen. Und die Frage ist, wie können wir diese Trennung überwinden? Aus uns selbst, indem wir uns irgendwie zu Gott ausstrecken, meditieren, wieder neu geboren werden, angeblich gute Werke tun? Nee, niemals. Deswegen bringt menschliche Religion Tod. Weil der Lohn, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Physische Tod, aber auch geistliche Tod, das ist die Trennung zwischen uns und Gott. Zwischen meinem Geist und Gott. Wenn wir zu einem anderen Menschen sagen, du bist für mich gestorben, dann meinen wir nicht, dass der physisch tot ist, sondern dass die Beziehung tot ist. Da ist keine Beziehung. Wir sind geistig tot. Und Jesus ist der Einzige, der für unsere Sünden bezahlt hat am Kreuz. Er hat ein perfektes Leben gelebt, was wir Menschen nicht leben können. Und er hat am Kreuz unsere Stelle eingenommen. So wie das Alte Testament, wie Gott es von Anfang an prophezeit hat. Durch Opfer, durch Bilder, durch Prophetien, dass ein Unschuldiger, ein perfektes Opferlamm, den Platz des Schuldigen, des Sünders einnehmen wird. Und wenn der Sünder im Vertrauen auf dieses Opfer zu Gott kommt, dann kann er Beziehung mit ihm haben und Gemeinschaft. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Deswegen konnte Jesus sagen, nur ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und nur ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, weil es hat kein anderer für deine Sünde bezahlt. Ich habe es heute Morgen im Ritschi-Bibel gelesen, Johannes 3, wo Nikodemus zu Jesus kommt und Jesus sagt zu ihm, du musst geboren werden, geistlich geboren werden. Nicht nur eine physische Geburt, sondern du brauchst eine geistliche Geburt. Und der Nikodemus sagt, ja, wie kann das gehen? Und Jesus gibt ihm dieses Bild aus dem Alten Testament. Ich glaube, 4. Mose 21 steht es, wenn ich mich recht erinnere. Dieses Bild, wo er sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Das Volk Israel war rebellisch. Gott hat Schlangen als Gericht in das Lager gesandt und wer gebissen wurde, ist gestorben, hat Mose ausgeschrien zu Gott. Und Gott hat gesagt, nimm dir eine Stange, so eine Standarte, war eigentlich ein kleines Kreuz. Und mach dir eine bronzene Schlange. Bronze, das Metall für Gericht in der Bibel. Schlange, immer ein Bild für Sünde. Also unsere Sünde ist am Kreuz gerichtet. Und wer im Glauben auf diese Schlange auf dem Kreuz sieht, der wird geheilt werden und wird nicht sterben. Und Jesus sagt dasselbe Bild. Wie diese Schlange erhöht wurde in der Wüste, so muss der Menschensohn erhöht, gekreuzigt werden. Er hat unsere Sünde getragen am Kreuz. Der die Sünde nicht kannte, wurde für uns zur Sünde. Das ist das Bild. Er hat es erfüllt. Jesus wurde die Sünde, die am Kreuz gerichtet wurde. Dass wer immer im Glauben auf ihn schaut, sich dem anvertraut, was er getan hat, der darauf vertraut, sagt, ja, ich glaube, dass es für meine persönliche Schuld war. Der wird gerettet werden und nicht verloren gehen. Und er kann Beziehung haben und Gemeinschaft erfahren mit Gott. Jesus ist der Weg. Religion, die Dinge, die wir uns selbst schnitzen, das bringt Tod und Zerstörung in unser Leben. Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt, weil er es gut meint, weil er uns beschützen will. Wenn wir denken, wir meinen es besser, dann bringt es immer Tod wie dem Usa hier. Vers 8 lesen wir, es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Das können wir glauben. Und man nannte diesen Ort Peres Usa, das heißt Riss Usas. So heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Hat Angst bekommen. Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gaditers. Wieder aus der Parallelstelle in der Chronik können wir herausfinden, dass Obed-Edom seine Familie auch Leviten waren. Also die zuständig waren für die Bundeslade. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gaditers und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Willst du gesegnet sein? Deiner Familie? Deinem Familienleben? Das ist der Schlüssel. Gegenwart Gottes in eurem Haus. Lade Gottes. Richte ein Altar in deinem Haus auf, in dem ihr zusammenkommt, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, gemeinsam betet, gemeinsam in der Bibel liest, Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott pflegt. Dann werdet ihr gesegnet sein. Und es wird ein Wunder tun, einen wahren Unterschied machen in eurer Ehe und in eurer Familie, wenn ihr Jesus im Mittelpunkt habt. Probiert es aus. Es macht einen Unterschied. Obed-Edom hat es erfahren. Der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus, seine ganze Familie. Vers 12, von dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und hier in der Parallelstelle im Kapitel 15, 1. Chronik, da sehen wir die Anweisungen, die David den Leviten gibt. David hat offensichtlich in der Zwischenzeit in den 3 Monaten Bibel gelesen und hat die Anordnungen des Herrn gefunden, wie die Lade transportiert werden soll. Kapitel 15, Vers 13. Denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, ihr die Leviten, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Also Gott sagt uns, wie wir in Gemeinschaft mit ihm kommen. Er sagt uns, das ist ganz klar. Durch Jesus, er ist der Weg. Es reicht nicht, dass wir irgendwie religiös sind, sondern wir müssen Gott so suchen, wie er es uns sagt. Dann können wir ihm begegnen. Vers 14 lesen wir dann, da heiligten sich die Priester und die Leviten, um die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufzubringen. Und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragstangen auf ihnen lagen, wie Mose es geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Also, diesmal machen sie es richtig. Sie tragen die Lade Gottes. Und wir lesen weiter im Vers 13, es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und einen Mastkalb. Also 6 Schritte, dann Pause, haben wir es mal geopfert, Gott angebetet und dann ging es weiter. Und es war wahrscheinlich eine lange Feier hier. Lange Zeit gedauert, bis die Lade in Jerusalem war. So dieses Prinzip, was wir schon in der Schöpfung sehen. Ne? 6 Tage gearbeitet, am 7. Tag Sabbat, Ruhe, Anbetung. Das tun sie hier. 6 Schritte und dann Anbetung. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinernen Ephod gegürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Also es war eine Riesenfeier. Und nicht nur David hat getanzt, das ganze Volk hat getanzt. Das war nicht hier irgendwo, dass der David eine einzelne Show abgezogen hat, irgendwo in einem Rahmen, der nicht passt. Nee, der Rahmen hat gepasst. Alle haben gefeiert, alle haben getanzt vor dem Herrn und das ist okay. Wir dürfen Emotionen zeigen, wenn wir in Gottes Gemeinschaft sind. Wir wollen nicht andere ablenken im Lobpreis, dass die Leute nicht mehr auf Jesus schauen, sondern auf mich, weil ich so verrückt rumhüpfe oder so verrückte Dinge tue. Aber Leute, wenn der Rahmen passt, wir dürfen Gott unsere Emotionen ausdrücken, ist nichts falsch dabei. Und gehört mit dazu zur Anbetung, wenn wir Lieder zu ihm singen, wenn wir ihm verehren, wenn wir ihm das ausdrücken, wie heilig, wie wunderbar er ist, wenn wir ihm dankbar sind für das, was er für uns getan hat. Da sollen wir Emotionen haben. Und das ist gut, das ist richtig. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn und er war mit einem leinenen Ephod gegürtet. David hat sein Königsgewand, seinen königlichen Umhang abgelegt und er hat sich bekleidet mit einem einfachen weißen Leinengewand, wie die Priester und die Leviten das getragen haben. Er hat sich auf dieselbe Ebene begeben wie das Volk. Wenn wir vor Gott stehen, dann sind wir alle eins. Sind wir alle auf derselben Ebene, wenn wir Gott anbeten. Egal, ob du Generaldirektor oder Arbeitsloser bist, völlig egal. Wir können nebeneinander vor Gott stehen und ihn anbeten. Und das war das Wunderbare im Neuen Testament. Da waren Sklaven und ihre Herren und Frauen und Männer und Kinder und Reiche und Arme. Und Griechen und Juden, ehemalige Judenchristen. Und sie hatten alle den Herrn angebetet, hatten alle Gemeinschaft. Und Paulus sagt uns, es gibt nicht mehr Juden oder Heiden oder Mann oder Frau und so weiter und so fort. Wir sind alle eins, wenn wir vor Gott stehen. Heißt nicht, dass Gott keine Ordnung hat in seinen Gottesdiensten oder in seiner Gemeinde, aber als Anbeter stehen wir alle auf derselben Ebene. David demütigt sich hier und sie bringen hier den Herrn nach Jerusalem. Oder nicht den Herrn, aber die Lade, die seine Gegenwart repräsentiert. Er hat sein Königsgewand abgelegt, um den König zu feiern und nach Jerusalem zu bringen. Vers 16, und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, nach Jerusalem, schaute Michael, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Erste Frau von David. Und als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Passiert leider immer wieder, wenn wir Gott anbeten, wenn wir Lieder zu ihm singen, vielleicht sogar die Hände heben, dass Leute sich lustig drüber machen oder denken, oh Mann, wie lächerlich diese Christen sind oder wie peinlich das ist oder wie unmännlich. Jetzt haben wir bald die Fußball-WM, ne? Könnt ihr im Fernsehen sehen, wie die Männer im Stadion hüpfen und ihre Hände heben und klatschen und tanzen für irgendeine komische Fußballmannschaft. Aber wenn wir dasselbe für Gott tun, das soll peinlich sein oder das soll falsch sein oder unangebracht. Hey, wie viel mehr gebührt dem Herrn unsere Anbetung als irgendwelchen Fußballstars? Aber Michael verachtete David, dass er sich auf diese niedere Ebene in ihren Augen, auf die Ebene des Anbeters hinunterbegeben hat, seine Königsgewänder abgelegt hat, seinen Stolz abgelegt hat und demütig war vor dem Herrn. Macht sich lustig drüber. Wisst ihr was, die Leute sollen lachen über uns, wenn wir Gott anbeten. Ist egal, er ist es wert. Vers 17, und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in der Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Brandopfer als Bild für Ganzhingabe, für völlige Hingabe und Heilsopfer als Gemeinschaft mit dem Herrn. Da haben sie einen Teil in Rauch aufgehen lassen, verbrannt, das war der Teil des Herrn sozusagen, und dann den anderen Teil haben sie selber gegessen, haben da dufte Steaks gegrillt und hatten Gemeinschaft vor dem Herrn und mit dem Herrn. Und als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn, der Herrscharen. Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus. Seht hier die Reihenfolge. Zuerst hat David Gott angebetet, er hat sich ihm hingegeben, er hatte Gemeinschaft mit ihm und dann wurde er zu einem Segen für das Volk. Dann war er in der Lage, andere zu segnen und anderen zu geben. So ist auch in unserem Leben. Aus uns selbst haben wir nichts zu geben. Aber wenn wir uns dem Herrn hingeben und Gemeinschaft mit ihm haben, dann füllt er uns mit seinem Geist. Und seine Gegenwart verändert uns. Und wenn wir uns ihm hingeben, so wie die Jünger, die 3 Brote und die 5 Fische zu Jesus gebracht haben und er hat es vermehrt, was sie gebracht haben. Und dann können wir geben, ohne auszubrennen. Und wir können ein Segen werden für andere. Vielleicht geht es euch auch so. Mir geht es ab und zu so, dass ich mich ertappe, wo ich mürrisch werde in meinem Herzen und ungeduldig und irgendwie merke, Und normalerweise ist es ein Zeichen, dass ich nicht genug Zeit mit Jesus verbracht habe. Dass ich aus eigener Kraft losgelaufen bin. Wenn ich frustriert werde mit den Kids, mit denen ich rumhänge, denen ich dienen will oder ungeduldig bin und das als Störung empfinde, weil ich mein Projekt fertig bringen will. Und das ist der Schlüssel, was David hier tut. Brandopfer, ich gebe mich wieder dem Herrn hin. Gemeinschaftsopfer, hab Gemeinschaft mit ihm, lass mich von ihm stärken, von ihm füllen und dann bin ich wieder fähig zu geben. Unser Dienst an anderen Menschen ist ein Überfließen aus unserer Beziehung mit dem Herrn. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu schaffen, das wird uns umbringen, so wie es den Usa umgebracht hat. Aber aus der Gegenwart mit ihm, aus der Gemeinschaft mit Jesus können wir anderen Menschen dienen. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter Sauls, hinaus, David entgegen und sagte, wie ernstwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde und seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Also sie verspottet ihn hier. Da sagte David zu Michael vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Ich habe es vor dem Herrn gesagt, hat er getan. Vor dem Herrn, der mich anstelle von deinem Papa, von deinem Paps zum König gemacht hat. Weil der hatte kein Herz für Gott und offensichtlich wie der Vater, so die Tochter, Michael hatte auch kein Herz für den Herrn. Und sie fand es lächerlich, dass David den Herrn angebetet hat, dass er Emotionen gezeigt hat vor Gott als der König. Sie hat das irgendwie als unwürdig oder als erniedrigend gesehen. Und David sagt vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen, ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal. Und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Die haben sehr wohl erkannt, dass er ein Herz für Gott hatte. Michael aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Vielleicht haben die beiden irgendwie keinen sexuellen Kontakt mehr danach. Oder vielleicht war die Michael einfach unfruchtbar. Und wisst ihr, was das passiert mit Menschen, die keine Anbeter sind? Sie werden unfruchtbar. Leute, die sich lustig machen und sagen, ach, ich bin zu stolz, ich brauche das nicht, ich werde meine Hände nicht zu Gott erheben und zu ihm singen und ihm vielleicht noch ausdrücken, wer für mich ist, mein Herz ausschütten. Ach, das ist mir zu weicheilmäßig, ich bin ein Mann, ich bin stolz. Ja, ich schrei, ich gröhle im Fußballstadion, aber nee. Den Herrn. Wisst ihr, was Menschen, die nicht Zeit in Gegenwart von Gott verbringen, die ihn nicht anbeten, sind Menschen, die fruchtleer werden in ihrem Leben. Menschen, die auch überkritisch sind, so wie die Michael, die immer nur kritisieren. Das sind auch oft Menschen, die fruchtleer sind. Anbetung kräftigt uns erst. Das ist, wenn wir von uns selber wegschauen und auf Gott schauen. Dann bekommen wir die richtige Perspektive. Und Michael wurde fruchtleer. Und vielleicht war das auch mit ein Problem, was letztendlich so David Sünde geführt hat in Kapitel 11. Dass seine Frau hier nicht mitgemacht hat. Dass sie irgendwie nicht die richtige Gemeinschaft hatten. Zumindest keine geistliche Gemeinschaft miteinander. Und das ist oft ein Problem. Sieht man oft in Ehen, wo einer der beiden in Sünde fällt. Dass hier ein wesentlicher Teil fehlt, dass sie sich entfremdet haben, dass sie nicht miteinander gebetet haben, nicht miteinander Gemeinschaft hatten. Und könnte sein, dass das mit ein Ausschlag war. Ist natürlich überhaupt keine Ausrede für das, was der David getan hat. Er hatte noch 6 oder 7 andere Frauen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele hat man letztes Mal gesehen. Lass uns Anbeter sein. Lass uns Menschen sein, die den Fokus auf Jesus gerichtet haben. Lass ihn immer der Mittelpunkt unserer Gemeinde sein. Nicht irgendwelche menschlichen Tricks, und wir kommen nicht hierher zur Unterhaltung oder damit wir irgendwas bekommen. Wir kommen her, um den Herrn anzubeten, um ihm zu dienen, um ihn zu ehren, um uns ihm hinzugeben und Gemeinschaftsopfer, um Gemeinschaft mit ihm zu erfahren, Gemeinschaft mit ihm zu feiern. Und das wird uns verändern. Und das wird uns zurüsten. Und dann können wir rausgehen von hier und wir können ein Segen sein für andere Menschen. Und wir können anderen weitergeben, was wir empfangen haben, ohne auszubrennen. Das ist das Muster, was die Bibel uns gibt. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder an diese einfachen Prinzipien erinnerst und uns immer wieder auf das Wesentliche zurückbringst. Und es ist Jesus und er in unserem Zentrum. Jesus, wir wollen nicht zu stolz sein und wir wollen nicht zu beschäftigt sein und zu abgelenkt sein, um dich anzubeten. Wir lieben dich, Herr. Wir wollen dir ewig dankbar sein für das, was du für uns getan hast und in unserem Herzen tust, Herr. Und wir wollen uns dir anbefehlen. Vollständige Hingabe, wir wollen uns dir hingeben. Als Gemeinde, als Einzelne. Veränder du uns, wie du uns haben willst. Gott, wir wollen aufhören, stolz unser eigenes Ding zu drehen. Und wir wollen deinen Weg gehen und Gemeinschaft mit dir erfahren. Danke, dass du ein Gott bist, der so nahe ist, der erfahrbar ist, der nicht weit weg ist, sondern nah bei uns. Und der uns lieb hat. Wir danken dir, Herr, dass wir dich zum Herrn haben dürfen. Und nicht diese grausamen Götzen dieser Welt. Diese Götter, diese Dinge, für die andere Menschen leben, was sie nur kaputt macht und wo sie ausbrennen und ewig unzufrieden bleiben. Du bist die Quelle des Lebens, Herr. Halt uns nahe bei dir. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.